Mein Name ist Klaus-Dieter Pott, seit Jahrzehnten Überzeugungstäter in Sachen Jazz und auch hier auf OS Radio 104,8 mit einer monatlichen Jazz-Sendung mit dem Titel Keep on Swinging präsent. Hier und heute geht es um die Produktion eines Podcasts mit dem Titel Was ist eigentlich Jazz? Nach wie vor gibt es zum Thema Jazz eine große Verwirrung. Das ist kaum verwunderlich, denn jeder versteht darunter etwas anderes. Wenn man 5 Jazzfans, die sich als solche bezeichnen, diese Frage stellt, erhält man zum Beispiel diese Antworten. Für mich ist Jazz Dixieland und an erster Stelle steht für mich Chris Barber. Damit bin ich aufgewachsen. Oder ich höre nur Free Jazz. Peter Brötzmann ist mein Gott. Alles andere ist Schnee von gestern. Ich bin mit dem Carnegie Hall Konzert von Benny Goodman groß geworden. Swingmusik ist mein Ding, die so richtig in die Beine geht. Früher haben wir auch danach getanzt. Ich höre mal dies und jenes an Jazz, ohne mich groß um die Interpreten zu kümmern. Take 5 von Dave Brubeck ist einer meiner Lieblingssongs. Höre aber auch gerne Louis Armstrong zum Beispiel, wenn er What a Wonderful World singt. Bei mir beginnt der Jazz erst mit John Coltrane oder Ornette Coleman. Was vorher war, ist verstaubte Simpelmusik. So kann es einem Reporter in Sachen Jazz ergehen. Wir wollen uns in diesem Podcast ernsthaft und trotzdem locker mit dieser großartigen Musik beschäftigen und hoffen, zum Schluss der Antwort auf die Frage, was ist eigentlich Jazz, näher gekommen zu sein. Die Frage ist leicht gestellt, aber schwer zu beantworten. Zunächst noch ein paar Worte zu meiner Erkennungsmelodie für diesen Podcast. Der Titel heißt kurz und knapp Stuffy und wurde 1947 vom Coleman Hawkins Sextett eingespielt. Er symbolisiert sehr gut den Übergang vom Swingstil hin zum modernen Jazz, der damals Bebop hieß. Ich begrüße hier und heute meine beiden Gesprächspartner und Sie als Hörer auch im Namen von OS Radio 104,8 sehr herzlich. Meine beiden illustren Gäste sind Anita Schnittker, erste Vorsitzende des Musikvereins Osnabrück e.V. und Dr. Klaus Kronemeyer, Amateur-Jazzmusiker und ehemaliger erster Vorsitzender des Park Lane Jazzclubs Osnabrück e.V., der im letzten Jahr leider aufgelöst werden musste. Schön, dass ihr beide da seid. Bei uns gilt generell Ladies first. Deswegen bitte ich zunächst Anita Schnittker, sich kurz vorzustellen. Liebe Anitka, dein Wort.
Danke, lieber Klaus. Ja, mein Name ist Anita Schnittker. Ich lebe seit 1987 in Osnabrück. Ich bin seit 1985 im Schuldienst gewesen mit den Fächern Französisch und Musik. Und in dieser Funktion als Lehrerin war ich zum Beispiel 25 Jahre lang am Graf-Stauffenberg-Gymnasium Osnabrück tätig. Und seit 2012 bin ich die erste Vorsitzende des Musikvereins Osnabrück. Wir verstehen uns als Förderverein für das Osnabrücker Sinfonieorchester und in dieser Funktion bin ich im Ehrenamt tätig.
Geht's noch weiter?
Das wäre es jetzt zunächst.
Ach so, das wäre es erstmal. Okay, dann geben wir das Wort jetzt weiter an Klaus Kronemeyer und bitten ihn auch, sich kurz vorzustellen.
Ja, mein Name ist Klaus Kronemeyer. Ich bin 1944 in Osnabrück geboren und habe Osnabrück an sich nur zum Studium verlassen. Seit dem 16. Lebensjahr beschäftigen mich ganz intensiv sowohl die Medizin als auch die Musik. Mit 16 habe ich mein erstes Praktikum im Stadtkrankenhaus gemacht und mit 16 habe ich angefangen, Trompete zu spielen. Und diese beiden Marksteine meines Lebens begleiten mich bis heute mit unveränderter Heftigkeit.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung an euch beide. Ich glaube, es ist auch den Zuhörern klar geworden, dass wir es hier mit zwei kompetenten Experten zu tun haben, wenn auch aus zwei verschiedenen musikalischen Lagern. Obwohl man Frau Schnittker eine Affinität zum Jazz attestieren kann, oder liege ich da falsch, liebe Anita?
Nein, da liegst du gar nicht falsch, denn wie ich schon gesagt habe, ich habe Schulmusik studiert und bin natürlich in der klassischen Musik ausgebildet worden, in den Instrumentalhauptfächern Klavier und Gesang. Und dann wurde schon sehr früh im Studium bei mir eine gewisse Affinität zum Jazzgesang festgestellt. Das heißt, ich konnte das irgendwie. Ich hatte einen gewissen Swing in der Stimme und so weiter. Und man hat mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, in einer Jazzband zu singen. Ja, gesagt, getan. Und seitdem beschäftige ich mich mit Jazz, habe ganz viel gehört, bin Jazz-Fan geworden und natürlich, ich bin Jazz-Sängerin geworden. Wie gesagt, das ging im Studium los und hier in Osnabrück ist man dann auch aufmerksam geworden auf mich und da war ich 25 Jahre lang Sängerin, also Frontfrau der Big Band Tuten und Blasen in Osnabrück und habe auch in verschiedenen kleineren Jazzprojekten als Sängerin mitgewirkt. Zum Schluss noch mit dem Osnabrücker Saxophonquintett. Also eine Jazz-Affinität liegt definitiv vor.
Wunderbar. Dann bist du auch total richtig hier in diesem Podcast, der ja um den Sinngehalt des Jazz geht. Zuerst möchte ich mal eine Definition über den Jazz in den Raum stellen, die in der Zeit um 1950 allgemeine Gültigkeit hatte und von dem Jazzkritiker und Universitätsprofessor Marshall W. Stearns im Auftrag von Webster's Dictionary erstellt wurde. Damals wurde festgestellt, Jazz ist eine improvisierte amerikanische Musik, die europäische Instrumente verwendet und Elemente europäischer Harmonik, europäisch-afrikanischer Melodik und afrikanischen Rhythmus miteinander verbindet. Sicher kann man diese Definition aus heutiger Sicht nur noch als Gerüst bezeichnen. Wer möchte dazu etwas sagen, was heute nicht mehr stimmt oder ergänzt werden muss? Das sollten wir uns notieren, um es nachher in eine erweiterte Definition einfließen zu lassen. Klaus, hättest du noch im Moment schon etwas dazu zu sagen, was dir an dieser ursprünglichen Definition nicht gefällt?
Also der Ursprung des Jazz oder des Jazz, der liegt in Amerika. Aber die weitere Entwicklung, die ist ganz universell geworden. Die ist weltweit geworden. Insofern muss man die Definition insofern erweitern, dass das Weltmusik geworden ist in unglaublichen Schattierungen.
Völlig richtig und da liegst du auch völlig auch auf meiner Meinung, lieber, der Begriff amerikanisch muss in dieser Definition als erstes gestrichen werden, durch international ersetzt. Okay, da haben wir schon mal etwas. Anita, hast du noch etwas zu dieser grundsätzlichen Definition etwas zu sagen? Was würdest du weglassen oder ergänzen?
Genau, ich kann mich da dem Klaus nur anschließen. Jazz ist heutzutage ein globales Phänomen. Wenn überhaupt, dann liegt natürlich die Genese des Jazz in den Südstaaten der USA um 1900. Das ist schon richtig. Aber wie gesagt, es ist ein globales Phänomen. Das gibt es in mannigfaltigen Stilen. Alleine im 20. Jahrhundert, an dessen Anfang ja die Genese des Jazz liegt, da wechselte im Grunde genommen in jeder Dekade der Stil. Es ging ja los mit New Orleans Jazz, dann Dixieland, Chicago Swing, Bebop, Latin, Cool Jazz, Hard Bop, Free Jazz, Jazz Fusion. Alleine das, die Stilarten im 20. Jahrhundert. Und so geht das ja weiter. Der Baum fächert sich im 21. Jahrhundert noch mehr auf. Also es gibt so viele Spielarten, sodass es meiner Meinung nach viel mehr oder wichtiger ist, die Kennzeichen des Jazz zu benennen. Also was sind die Elemente, die den Jazz ausmachen, um da näher zu einer Definition zu kommen?
Richtig, das sehe ich auch so. Wir wollen ja nun nicht alle möglichen Unterstilarten, die es im Jazz inzwischen gibt, hier in eine Definition einfließen lassen, sondern uns auf die wesentlichsten Dinge konzentrieren. Und insofern können wir erst einmal sagen, wir haben hier das Wort amerikanisch durch international ersetzt. Und was mir nicht so ganz an der ursprünglichen Definition gefällt, ist, dass es hier auch von afrikanischer Melodik die Rede ist. Und das kann ich an sich auch nicht so ganz empfinden, nämlich die ganze Melodik, die aufgebaut war, war doch sicherlich auch europäisch geprägt. Oder liege ich da falsch?
Die Grundsätze waren schon europäisch geprägt, aber da waren natürlich afrikanische Rhythmen mit dabei.
Das ist klar.
Und afrikanische Einflüsse in einer bestimmten Phase, und zwar in einer Phase, die Duke Ellington geprägt hat, als es eine Jungle-Ära gab, da waren ganz wichtige afrikanische Elemente mit drin. Aber das war nur eine kurze Phase. Und ich habe mir genau das rausgepickt und werde das auch als Musikbeispiel bringen. Aber eben ganz klipp und klar nur als eine relativ kurze Phase im Jazz.
Dann können wir also den Begriff europäisch-afrikanische Melodik an sich so stehen lassen. Der Schwerpunkt liegt auf europäisch, dann aber auch afrikanisch. Und was mir hier noch fehlt, sind die beiden wesentlichen Elemente, die natürlich auch zum Jazz gehören, die auch mit in diese Definition einfließen sollten. Das ist das Swing-Element und das Blues-Element. Und da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Aber wir wollen einmal auch ein bisschen weitergehen. Und zwar auch jetzt mal zu den ersten Musikbeispielen, die du, Anita, mitgebracht hast. Und dann wollen wir mal erstmal diesen Titel von Joshua Redman einspielen mit dem Titel Let It Be, eine Komposition der Beatles. Thank you. Ja, Anita, das war natürlich eine ganz besondere Musik, die wir jetzt eben gehört haben. Moderner Jazz, aber in der Tradition doch sehr stark verhaftet. Und ich möchte dich bitten, dann hier zu diesem besonderen Stück von Joshua Redman doch etwas zu sagen.
Ja, ich meine, dieses Stück beantwortet eigentlich auf beeindruckende, klingende Weise die Frage, was ist Jazz? Deswegen habe ich dieses Stück ausgewählt. Er überträgt diesen Popsong Let It Be, diesen berühmten Song aus dem Jahre 1969-70 ins Jazz-Idiom. Das heißt, er spielt zunächst, also Joshua Redman mit seinem Tenorsax, die Melodie originalgetreu mit natürlich einem wunderschönen Ton und Phrasierung, um sie dann zu wiederholen mit den typischen melodischen Jazz-Elementen. Und die sind nämlich Umspielungen von Tönen, Vertauschungen, harmonische Rückungen und so weiter. Und schließlich gewinnt dann eben auch die Rhythmusgruppe an Drive. Und so mündet Redman mit seinem Saxophonspiel in eine immer freier werdende, fließende Improvisation, wobei er nie das Grundgerüst der Akkordfolge im Grunde genommen verlässt. Also das gibt dem ganzen Zusammenhalt. Einmal die Rhythmusgruppe, aber auch eben diese harmonische Grundstruktur, was ja ganz wichtig ist für Jazzstücke. Ja. Insofern ist das eine Antwort auf die Frage, was ist Jazz?
Ja, also besser kann man es, glaube ich, gar nicht sagen. Vor allen Dingen die Interpretation dieses Stückes. Ganz hervorragend, liebe Anita. Klaus, wie würdest du dieses Stück jetzt sehen oder beurteilen?
Ja, das spricht mir so aus dem Herzen. Als aktiver Hobbymusiker haben wir etwas Ähnliches gemacht mit einem Beatles-Stück, das wir auch mit der Klarinette langsam vorgestellt haben, sehr melodisch und dann im Double Time sehr jatzig. Und das war Hey Jude. Also das spricht mir aus der Seele. Das hast du sehr gut ausgesucht, Anita.
Dankeschön.
Ja, wunderbar. Also ich kann dazu wirklich nichts weiter sagen, weil diese beiden Aussagen treffen das schon ganz genau. Ja, dann wollen wir mal auch Klaus bitten, sein Musikbeispiel vorzuspielen. Willst du vorab etwas
sagen? Ja, möchte vorab etwas sagen, weil wir jetzt einen Sprung machen, einen Sprung in die 20er Jahre. In den 20er Jahren gab es stilistisch starke Umbrüche und dafür steht ein Name ganz besonders, und zwar Duke Ellington. Und den habe ich jetzt ganz bewusst ausgesucht und das Musikbeispiel habe ich auch ganz bewusst ausgesucht, nachdem ich mir alle möglichen professionellen Versionen angehört habe, habe ich mich doch für unsere eigene entschieden, weil da rauskommt, dass eben Amateurbands auch versucht haben, das auch eigen zu interpretieren und da darf man auch hören, dass das amateurhaft ist in Teilen, aber mit doch deutlichem Bemühen. Und Duke Ellington habe ich ausgesucht, weil mir ein Zitat aufgefallen ist, als ich darüber gelesen habe, und zwar das Zitat von dem berühmten russischen Komponisten Strawinsky. Der wurde nämlich bei seinem ersten Besuch in New York gefragt, was man ihm dann als Freude bereiten könne. Und da hat er gesagt, ich möchte gerne in den Cotton Club zu Duke Ellington. Und später gab es Beeinflussungen zwischen diesen Musikern, zwischen russischen Musikern und der Jazzszene. Und deswegen finde ich das Jahr 1928, in dem The Mooch entstand, was wir gleich hören werden, fand ich beispielhaft, weil man da schon sehen kann, wie die Erweiterung des Jazz sein wird. Sie geht nämlich hin in die Klassik und Strawinsky hat tatsächlich nachher sehr viele Jazz-Elemente in seiner Musik verwendet und umgekehrt, die Jazzmusiker oder Jazzmusiker haben klassische Dinge adaptiert. Also, wir hören als Musikbeispiel The Mooch, ein Stück aus dem Jahre 1928 in C-Moll und wir hören es von Kronemeyers Jazzkränzchen.
Ja, lieber Klaus, wunderbar, das wollen wir uns gleich zu Gemüte führen. Dann eine Frage nochmal, was heißt eigentlich The Mooch? Ich habe nochmal versucht, im Webster's Dictionary nachzuschauen, weil ich immer der Meinung war, es heißt Fliege.
Aber ja, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Ich habe das auch immer wegen dieser Dschungelanmutung immer so als Moskito dargestellt, was völliger Quatsch ist. Also es ist ein amerikanischer Slang-Ausdruck und bezeichnet einen Schnorrer, und zwar einen typischen Harlem-Schnorrer, der also immer sich einladen lässt, aber nie einen ausgibt.
Ja,
das
okay.
ist ein Mooch.
The Mooch, ja. ja.
Anita, möchtest du hier noch etwas zu diesem Titel sagen?
Ja, wenn ich Duke Ellington höre, dann denke ich sofort, auch jetzt im Hinblick auf den Gesang von Ellington-Stücken, dass den Ellington-Stücken oft eine gewagte Harmonik zugrunde liegt. Und das konnte man hier auch ganz gut hören. Außerdem hat auch dieses Stück erklärt, was ist Jazz, mit dieser tollen Phrasierung in der Klarinette, dem swingenden Legato-Spiel, dann den Synkopen in der Melodie, die Growl-Effekte bei Klarinette und Trompete, all das sind typische Jazz-Elemente, die so in der klassischen Musik in dieser Form erstmal nicht existieren.
Ja. Mir wäre noch wichtig, das soziale Umfeld noch mal ganz kurz zu skizzieren, weil für den Jazz ist das soziale Umfeld auch ganz entscheidend. Das muss man eindeutig sagen. Der Beginn in New Orleans war klar, das war Tanzmusik, das war, wenn man so sagen will, Halligalli. Und in den 20er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg war das soziale Umfeld, vor allen Dingen in New York, relativ kriminalitätslastig. Also der Cotton Club wurde geführt von weißen Gangstern. Einlass war nur für Weiße, Einlass für Schwarze, nur wenn sie sehr prominent waren und dann in einer hinteren Ecke. Die Tänzerinnen wurden nach einer braunen Packtüte ausgesucht, damit sie alle die gleiche Hautfarbe hatten. Also es war auch, ja, das war richtig verletzend an sich.
Erotikshow.
Ja, eine Erotikshow, und da machten die Musik dazu. Und dann machten sie Musik mit diesen Elementen, da kann man wirklich sagen, afrikanischen Elementen. Man hört ein Affengeschrei, die Klarinette spielt sehr hoch. Man hört diese Grauleffekte der Trompete, und dafür war einer seiner Trompeter zuständig, Baba Miley. Schweres Leben, Alkoholiker, mit 32 an Tuberkulose gestorben. Also das soziale Umfeld in dieser Zeit war hart, sehr hart. Aber die Musik war innovativ und sie war ursprünglich und sehr lebendig.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Einlassung, lieber Klaus. Ich bin jetzt als letzter dran mit meinem Musikbeispiel, und ich habe mir von meinem Lieblingsmusiker Charlie Parker einen Titel ausgesucht, den ich wohl, ich will nicht sagen hunderte Male inzwischen gehört habe, aber sehr, sehr häufig gehört habe und ihn immer wieder gerne höre, weil einfach zu viel drinsteckt in der Musik. Der Titel heißt Billy's Bounce und ist zu Beginn der Bebop-Zeit 1945 aufgenommen worden. Er steht für mich stellvertretend für zahlreiche andere großartige Jazzaufnahmen aus vielen Stilrichtungen. Es gibt Jazzkritiker, die sagen, es ist dann kein Jazz, wenn das Swing- und Blues-Element fehlt. So weit würde ich persönlich nicht gehen, aber Billy's Bounce hat auch diese beiden Elemente reichlich. Dazu der richtige Drive, geniale Improvisationen und genau das richtige Tempo. Eine eingängige, bluesige Melodielinie von Charlie Parker geschrieben, vervollständigen dieses perfekte Jazzstück zu Beginn der Bebop-Epoche. Wie so oft im Jazz muss man bestimmte Aufnahmen mehrmals, wenn nicht sogar oft hören, bis sich einem die gesamte Schönheit der betreffenden Musik erschließt. Und jetzt Billy's Bounce mit Charlie Parker, und der Trompeter ist damals schon Miles Davis.
ist einfach qualitativ, das ist ein wunderbares Stück, qualitativ super gespielt. Besonders auch das Synchronspiel der ganzen Solisten hier. Und dann das Swing-Element, die Jazz-Phrasierung wieder, die Synkopen in der Melodik, ist einfach toll. Und das ist immer so schön zu hören, wie auf einem festen Grundgerüst der Rhythmusgruppe man dann tanzen, spielen, improvisieren, frei agieren kann. Das macht den Reiz des Jazz aus. Ja. Und ja, da kann man schon Lust drauf bekommen, finde ich.
Ja. Also mir gefiel am Jazz immer das Spontane, losgelöst von Harmonieschemata. Ich habe mich immer ein bisschen geärgert, wenn jemand mit den Augen auf seinen Harmonieschemata klebte und überhaupt keinen Kontakt mit dem Publikum aufnahm oder auch mal mit dem Frontman, um irgendwelche Sachen zu machen, die der sich wünschte. Also das musste eine Interaktion sein. Und wenn alle aufpassten und alle richtig auf dem Kiviv waren, dann war es für mich auch ein Teil des Jazz. Und das ist ganz unabhängig von den Stilen. Auch diese vier Herren, die da gespielt haben.
Ja, aber das ist ja gerade im Jazz so. Du hast nur ein Sheet vor dir, ein Blatt, ein Notenblatt mit dem Chorus, mit der Grundmelodie und den Harmonien. Fertig.
Ja gut, das ist die eine Seite. Aber ich bin da nicht so ganz eurer Meinung. Wir vergessen das Arrangement, was natürlich bei größeren Gruppen einfach unbedingt nötig ist. Und gerade da ist natürlich auch die Leistung der großen Arrangeure im Jazz nicht groß genug einzuschätzen. Und ohne Arrangement geht es eben nicht. Und bei kleineren Gruppen ist eben häufig eben ein Head Arrangement, wie man sagt, schon ausreichend. Das war hier auch fast schon mit der einfachen Melodiestruktur, die erst eher zunächst dahinter stand, schon eine Art Head Arrangement und für mich was ganz Besonderes. Ich glaube, es ist auch erwähnenswert, dass niemand vorher von uns wusste, welches Musikstück er mitbringen würde. Das sollte auch ein Überraschungsmoment sein. Diese Musikbeispiele geben natürlich die persönlichen Vorlieben von uns dreien wieder und das ist auch völlig in Ordnung. Denn Jazz ist meines Erachtens die individuellste Musik auf unserem Erdball, die es gibt. Gute Musik sollte uns innerlich berühren und ihre seelischen Spuren hinterlassen. Dann ist es egal, ob sie von Beethoven komponiert oder von Billie Holiday gesungen wurde. Zum Schluss des heutigen Podcasts sollten wir unsere Verbesserungsvorschläge in die Jazz-Definition von Marshall W. Stearns einfließen lassen und dann mal schauen, was dabei herauskommt. Ja, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wir sind am Ende unseres ersten Podcasts über die Frage, was ist eigentlich Jazz angekommen, mit unseren Gästen Anita Schnittker und Dr. Klaus Kronemeyer und wollen heute noch keine abschließende neue Definition über die Jazzmusik abgeben, sondern warten nochmal den nächsten oder auch den darauffolgenden dritten Teil dieses Podcastes ab, was da noch für Ideen dazukommen, sondern wir sind einen ganzen Schritt weitergekommen zu einer neuen Definition, aber noch nicht am Ende. Liebe Anita, hast du noch irgendwie für unsere Hörer ein kleines paar Worte zum Schluss zu sagen?
Ja, es hat mir großen Spaß gemacht, hier Teilnehmerin dieses Podcasts zu sein. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Stück Let It Be von Joshua Redman ein wenig die Frage schon erhellen konnte, was ist Jazz? Vielen Dank.
Klaus, vielleicht du auch noch ein paar?
Ja, die Absicht war ja, Zuhörerinnen und Zuhörer zu gewinnen für diese Form von Musik. Vielleicht weg von Popmusik, von ausschließlicher Popmusik und Interesse zu wecken für diese Entwicklung von Musikstilen über insgesamt jetzt mehr als 100 Jahre. Und da haben wir eine große Bandbreite gehört und interessante Aspekte dazu gehört und bedanke mich bei Klaus Pott als Initiator dieser Veranstaltung.
Gerne. Ich bedanke mich nochmal bei euch. Es war mir ein wirklich großes Vergnügen. Dankeschön.